Zu Beginn des Jahrhunderts leuchtete während der Sommerzeit alle 50 Meter der Malschirm eines Malers oder einer Malerin. An besonders beliebten Punkten stand man sogar tagelang Polonaise, bis jeder an die Reihe kam. Viele Motive wurden derart oft abgemalt, um nicht zu sagen abgefieselt, dass die Bauern oder sonstige Eigentümer auf Schadenersatz klagten. Ja, es kam selbst vor, dass die Herren Professoren vor Überdruss an dem ständig wiederkehrenden Bild die Korrektur verweigerten.
Der junge schwedische Maler Carl Olof Pedersen reiste 1903 ins ferne Dachau, um hier Maler zu werden. Wer Anfang des 19. Jahrhunderts Landschaften malte, der kam an Dachau kaum vorbei. Trotzdem konnte Pedersen kaum glauben, auf wie viele Kollegen er traf, die genau wie er das künstlerische Handwerk erlernen wollten. Innerhalb weniger Jahrzehnte hatte sich der nördlich von München gelegene kleine Ort, der damals kaum 5000 Einwohner zählte, zum bekanntesten und größten deutschen Zentrum der sogenannten Plein-Air-Malerei entwickelt. Hinaus ins Freie. Das war es, was die Maler wollten. Auch wenn sie, so wie Pedersen, mit großen Widerständen zu kämpfen hatten.
Das Atelier im Wittmannschen Haus am Markt lag direkt unterm Dach. Das bedeutete unerträgliche Hitze im Sommer und barbarische Kälte im Winter. Mein Schicksal hing im ersten bayerischen Winter von dem ungleichen Kampf zwischen dem kleinen Kanonenofen und dem Thermometer ab. Gelang es dem Ofen nicht, die gewünschte wohnliche Stimmung zu schaffen, half ich mit dem Pinsel nach. Ich malte die tollsten tropischen Fantasien an die Wände, umkreiste das bösartige Thermometer mit gelben Sonnen, mit Landschaften, mit Palmen und Lianen.
In Dachau sah die Landschaft anders aus. Das Ortszentrum, auf einem hohen Bergrücken gelegen, war umgeben vom Dachauer Moos, einem Hochmoor mit urwüchsiger Vegetation. Bei Föhn schienen selbst die fernen Alpen nahe zu rücken. Die hektische Großstadt München aber verblasste zur Silhouette vor dem mächtigen Gebirgszug.
Das war schon etwas, was die Künstler fasziniert hat. Erstens mal diese unterschiedlichen Lichtverhältnisse. Durch das Moos natürlich eine sehr feuchte Luft. Die Feuchtigkeit hat wiederum unterschiedlichste Lichtbrechungen hervorgerufen, unterschiedlichste Stimmungen. Und durch diese weite, flache Fläche hast du natürlich auch immer einen sehr hohen Horizont gehabt. Und das hat die Künstler fasziniert. Das heißt, am Himmel hat sich praktisch die Dramatik abgespielt, die sich dann in der Natur wiederholt hat.
Beschreibt die Kunsthistorikerin Elisabeth Boser. Und Ludwig Dill, neben Arthur Langhammer und Alfred Hölzel, einer der drei bedeutendsten ortsansässigen Maler, erinnerte sich Jahre später daran, wie er das erste Mal das Dachauer Moos erblickte.
Zu meinem großen Erstaunen sah ich zu beiden Seiten der Bahn entzückende Wasserläufe und Tümpel mit prachtvollen Farbklängen. Von da aus drangen wir immer weiter vor ins Moos, wo unsere Begeisterung keine Grenzen hatte. Das Weiße Moor hat es uns ganz besonders angetan. Da war mein Entschluss gefasst. Dachau. Und nur Dachau.
Als der sogenannte Entdecker Dachaus gilt Georg von Dillis, der 1808 auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für Landschaftsmalerei an die Münchner Akademie berufen wurde. Im nahen Dachau betrieb Dillis Naturstudien. Ihm ging es darum, Stimmungen darzustellen, ohne damit bestimmte Inhalte, Deutungen und Überhöhung auszudrücken. Das führte zu erbitterten Streitigkeiten zwischen Dillis und anderen Akademiemitgliedern. Zunächst blieb sein Werk ohne Nachahmer. Der Lehrstuhl für Landschaftsmalerei wurde abgeschafft, sobald 1826 ein neuer Direktor an die Akademie berufen worden war. Historien- und Genremalerei war populärer. In der Folgezeit kamen dennoch einige berühmte Maler nach Dachau, unter ihnen Karl Spitzweg, Eduard Schleich, der Ältere, und Adolf Lier. Wirklich modern wurde das Malen im Freien aber erst ab 1880. Studienaufenthalte in Frankreich prägten die Künstler. Aus der dortigen Künstlerkolonie Barbizon kehrten sie mit einer neuen Sichtweise auch auf die heimische Landschaft zurück. Als sich der Maler Adolf Hölzel 1887 in Dachau niederließ, wollte er bewusst mit seinem bisherigen Schaffen brechen. Das stieß nicht überall auf Verständnis. Der Wiener Kunsthistoriker Arthur Rössler notierte nach einem Besuch bei Hölzel in Dachau:
Nach seiner Rückkehr aus Frankreich saß er während der Mittagsstunden der Mittsommerzeit an einer weiß gekalkten Mauer, vor die er ein weiß gekleidetes Modell gestellt hatte, und malte in dem weißlichen Licht der sengenden und stechenden Sonnenstrahlen stundenlang, bis er schier geblendet und gebraten, erschöpft den Pinsel aus der Hand sinken lassen musste. Seine alten Freunde und Kollegen waren entsetzt und empört über seine krass naturalistischen Malereien. Sie machten ihm Vorstellungen darüber, dass er auf einen falschen Weg geraten sei, und drangen in ihn, dass er doch seine frühere Malweise wieder aufnehmen möge, in der er gefällige, ausstellungsfähige und vor allem verkäufliche Bilder geschaffen hatte.
Doch Hölzel blieb seinem neuen Stil treu, arbeitete weiterhin nach der Natur und hatte Erfolg. So wie der junge Schwede Karl Olof Petersen kamen nach der Jahrhundertwende immer mehr Maler in seine neu gegründete Malschule. Viele von ihnen Frauen, die zu damaliger Zeit an den Akademien noch nicht zugelassen waren. Auch befreundete Malerkollegen wie Ludwig Dill und Arthur Langhammer zogen nach Dachau. Die Neu-Dachauer taufte der zeitgenössische Kunsthistoriker Rössler das Dreigestirn. Ihre Werke nehmen in der Dachauer Gemäldegalerie, die von der Kunsthistorikerin Elisabeth Boser geleitet wird, einen zentralen Platz ein.
Es ist so, dass durch diese drei Künstler, Hölzel, Dill und Langhammer, und besonders durch Hölzel, der hat eine eigene Malschule betrieben, die Landschaftsmaler wirklich hierher pilgerten. Und man muss sich den Hölzel schon als Mittelpunkt dieser Lehrer vorstellen, die wirklich wie ein Magnet hier gewirkt haben. Hölzel war ein ganz großer Theoretiker und ist eigentlich in der Kunst immer so ein bisschen zurückhaltend. Er war immer so ein bisschen abwehrend, also ein bisschen spröde für die Betrachter. Und hat vielleicht deshalb nicht so ganz den großen Erfolg heute, wie man ihm eigentlich zugestehen müsste. Aber er muss ein sehr, sehr guter Lehrer gewesen sein.
Zu Adolf Hölzels berühmtesten Schülern in Dachau gehören Ida Kerkovius und Emil Hansen, der sich später Emil Nolde nennen wird. Für den kleinen Ort bedeutete der Zuzug der Maler und ihrer Schüler auch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Wer einen Trockenboden hatte, der brach ein Fenster ins Dach und vermietete ihn als Atelier. Auch die Gastwirte im Drei Rosen, im Hörhammerbräu oder im Sieglerbräu freuten sich über ständig größer werdende Stammtischrunden der Künstler. Stadtführerin Margret Amelungsen zeigt Besuchern heute die Biergärten und die Künstlervillen, in denen teilweise immer noch Ateliers untergebracht sind. Die Maler haben den Ort in jenen Jahren komplett verändert.
Dachau war damals, wenn man das salopp auf Bayerisch sagt, ein sehr kleines Kaff. Und dann kamen auf einmal scharenweise diese Künstler mit dem Zug, mit ersten Automobilen von München her. Und es war einfach ein ganz anderes Leben. Und da gibt es eine Karikatur im Simplicissimus von 1909. Da stecken zwei Bauern ihre Köpfe zusammen. Dann sagt der eine zum anderen: Das Unglück geht nicht aus. Voriges Jahr haben wir Maul- und Klauenseuche gehabt. Und heuer haben wir die Maler. Also das zeigt eigentlich wirklich drastisch, wie man gedacht hat.
Da war die Hochzeit der Maler schon fast vorbei. Bereits 1898 hatten Hölzel, Dill und Langhammer als die Dachauer ihre Arbeiten in Berlin ausgestellt und waren auf große Resonanz gestoßen. 1903 wurde der Museumsverein gegründet. Sein Ziel?
Die Gründung einer Dachauer Gemäldegalerie, wobei das Hauptaugenmerk auf Werke solcher Künstler gerichtet sein soll, die in Dachau gewirkt haben.
Es war die Zeit für eine erste Rückschau. Noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der die Ära der Künstlerkolonien in ganz Europa beendete, zogen die ersten Maler wieder in die Städte. Adolf Hölzel wurde noch vor der ersten großen Ausstellung der Gemäldegalerie im Jahr 1908 als Professor nach Stuttgart berufen. Was blieb, war der eigenständige Dachauer Stil. Klare, oft vereinfachte Formen und harmonisch zusammenwirkende Farben.
Also wenn man bei uns schaut, unsere Bilder sind sehr schwer erdverbunden, also sehr brauntonig. Und natürlich dieser berühmte bayerische Himmel, den gibt's auch, der da so schön hellblau darüber knallt, aber es ist eine sehr schwere Farbigkeit. Während im norddeutschen Raum ist es durch das nahe Meer auch wesentlich klarer in den Farben und vielleicht auch ein bisschen kühler. Die Farben sind deutlicher. Blau Es ist einfach ein Unterschied in den Farben. Und wenn man dann die Franzosen noch dazu nimmt, dann wird es dann ganz beige-brauntöne, also so helle, warme Töne. Also ganz was anderes.
Die Gemäldegalerie zeigt neben 137 Gemälden auch zahlreiche Zeichnungen, Drucke und Skulpturen. Ein ungewöhnlich gut bestücktes Museum für eine kleine Stadt wie Dachau. In der neuen Galerie sind die zeitgenössischen Künstler zu sehen und auch die Künstlervereinigung Dachau, hervorgegangen aus der 1919 gegründeten Künstlergruppe Dachau, organisiert regelmäßige Ausstellungen. Oberbürgermeister Peter Bürgel.
Es gibt mit Sicherheit wesentlich mehr Künstler als in vergleichbaren Städten. Und die Tradition ist bis heute fortgeführt worden mit wenigen Unterbrechungen. Dachau ist ja mittlerweile Mitglied bei EuroArt. Es ist ein europäischer Kunstverbund von den Künstlerkolonien. Und das Ziel ist natürlich auch, diese ganzen Städte bekannt zu machen und auch einen Kulturtourismus zu bekommen. Das ist natürlich auch das Ansinnen der Stadt, weil die Kunstvergangenheit natürlich zu wenig bekannt ist und natürlich überlagert wird von der Historie 1933 bis 1945.
Am 21. März 1933 gab Heinrich Himmler den Befehl, in Dachau ein Konzentrationslager zu errichten. Die hier entwickelten Methoden und Bestimmungen sollten später in allen Konzentrationslagern gelten. Das KZ Dachau wurde zum Modell, zur Mörderschule, zum Synonym für den Terror der Nationalsozialisten. Mehr als 200.000 Häftlinge aus über 30 Staaten waren in Dachau inhaftiert. 30.000 Tote wurden registriert, tausende weitere unregistriert ermordet.
Man kommt insofern nicht drum rum, weil man natürlich darauf angesprochen wird. Wenn man ins Ausland rausgeht, irgendwann kommt man auf Dachau zu sprechen. Und somit ist man damit einfach auch konfrontiert.
Der 1945 geborene Dachauer Maler Heinz Eder war Mitbegründer der Gruppe D, einer Künstlervereinigung, die in den 80er Jahren bewusst mit der Vergangenheit des Ortes in die Öffentlichkeit trat.
Die Sachen hat jeder was zusammengetragen und dann haben wir das angeschaut und dann habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja irgendeine Einheit geworden. Es kam irgendetwas raus, etwas, vielleicht könnte man es umschreiben, doch ein bisschen was Trauriges in den Bildern.
Die Gruppe D stellte in Auschwitz aus und in Budapest, in den USA und natürlich in Dachau. Ziel war es, sehr bewusst mit dem Schatten der Vergangenheit umzugehen, mit dem jeder, der in Dachau lebt, zwangsläufig in Berührung kommt. Von der Künstlerkolonie aber war lange Zeit keine Rede mehr. Die Landschaft war nicht mehr unschuldig, das Moor längst trockengelegt. Man schrieb das Jahr 1970, als der ehemalige Oberbürgermeister Dachaus, Franz Josef Reitmeier, mit den Recherchen über die Künstlerkolonie begann. Für sein erstes Buch trug er bereits mehrere hundert Künstlernamen zusammen.
Ich wollte nur einen Band machen. Zum Schluss wurden es dann leider oder glücklicherweise 6. Also es musste jetzt erst einmal die Türe aufgestoßen werden. Und als dann das erste Buch 1976 erschien, das war ein Riesenerfolg. Und es hat dann dazu geführt, dass viele sich an mich gewandt haben, das waren Tausende, die also Dachauer Kunst besitzen oder besaßen und mir diese Kunst zugänglich gemacht haben.
Seitdem ist Reitmeiers Künstlerregister Jahr um Jahr gewachsen. Man redet wieder über die Kunst in Dachau, freut sich über den Umbau der Gemäldegalerie, organisiert Führungen auf den Spuren der Künstlerkolonie und fördert die Kooperation mit ausländischen Künstlern. 3.120 Maler, so der aktuelle Stand, sollen in Dachau gearbeitet haben. Die einen nur ein paar Tage lang, die anderen ihr ganzes Leben.